Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Nächste Woche beginnen am Deutschen Theater Berlin die AutorInnen-Theatertage. Zu den jungen Dramatikern, die dort ihre neuen Arbeiten vorstellen, gehört auch Josephine Witt. Als Mitglied der ukrainischen Femengruppe hat sie bereits ein bewegtes Leben voller medienwirksamer Protestaktionen hinter sich. Wir sprechen mit ihr über die Parallelen zwischen Theater und politischem Aktivismus. Außerdem besuchen wir das Berliner Ballhaus Ost. Das veranstaltet nämlich gerade ein mehrwöchiges Sportfest. Wie da Drama und Schweiß auf völlig neue Weise zusammenkommen, das erfahren Sie heute bei Rang 1. Schön, dass Sie dabei sind. Wie immer am Ende der Spielzeit rückt die Gegenwartsdramatik in den Fokus der Bühnenwelt. Gerade wurde Maria Milisavljevic mit dem Mülheimer Dramatikpreis ausgezeichnet. Da öffnet schon das nächste Festival seine Pforten, das die ganz neuen deutschsprachigen Stücke vorstellt. Am Deutschen Theater in Berlin beginnen nächste Woche die AutorInnen-Theatertage. 11 aktuelle Inszenierungen gibt es da zu sehen und am Ende, in der langen Nacht der AutorInnen, werden 3 neue Texte präsentiert. Entstanden sind sie im Residenzprogramm des Deutschen Theaters. 3 Schreibende wurden ein ganzes Jahr lang beim Verfassen ihrer neuen Arbeiten begleitet. Intendantin Iris Laufenberg stellt sie dem Publikum am Auftaktabend am nächsten Mittwoch vor. Sophie Kümmel, Guido Wertheimer und Josephine Witt. Mit ihr können wir jetzt schon sprechen. Sie ist bei mir im Studio zu Gast. Herzlich willkommen bei Rang 1.
Vielen Dank für die Einladung.
Früher wurden fertige Stücke bei den AutorInnen-Theatertagen eingereicht und dann von einer Jury ausgewählt. Nun sind es AutorInnen, die eingeladen werden, am Haus zu arbeiten, im ATT-Atelier, wie das heißt. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Wie funktioniert diese Begleitung am Deutschen Theater?
Naja, erstmal ist diese Bewerbungssituation auch schon mal ganz toll, weil man sich anonym bewerben kann. Mhm. Also jede kann was schreiben, 10 Seiten waren es bei mir, und einreichen. Und dann bekommt man die Gelegenheit dazu. Genau, und es ist natürlich so, dass man sich plötzlich an einem großen Haus befindet. Man hat zwar ein ganz, ganz kleines Büro, das davon vielleicht so ein bisschen ablenkt.
Aber Sie haben ein Büro.
Ja, wir teilen uns das zu dritt, also wie gesagt mit Guido und Miko zusammen, aber da gab es eigentlich wenig Überschneidung. Das haben wir ganz gut hingekriegt. Aber man ist eben in diesem riesigen, ja, Bienenstock. Überall schwirrt es, überall bekommt man mit, da laufen die Proben gerade so und morgen ist Premiere und gestern war die Party ein bisschen lang und so weiter. Aber natürlich auch inhaltlich merkt man, wie das Deutsche Theater sich tatsächlich um Gegenwartsdramatik bemüht. Das war mir vorher auch gar nicht in dem Maße bewusst. Und das ist sehr schön. Also da fühlt man sich als Autorin und auch gerade so als Newcomerin, wie ich mich jetzt bezeichnen würde, irgendwie sehr gut aufgehoben und abgeholt.
Wer redet denn dann da mit? Regisseurinnen, die Intendantin? Wie stark liegt der Fokus auch dann auf der Spielbarkeit der Stücke? Bestellt sich das Haus da bei Ihnen dann sozusagen ein Stück, das bewusst auf den Spielplan passt, wo man sagt, okay, das können wir aufführen, das hat die richtige Länge, das bringt den Schauspielerinnen und Schauspielern am Haus das, was sie eigentlich spielen wollen? Oder gibt es da gar keine inhaltlichen Einmischungen?
Ja, zum Glück halten die sich erst in der Form. Also ich glaube, das wäre schlecht. Und ich glaube, das wissen sie aber auch am Haus. Also ein Stück ist entweder spielbar oder es wird spielbar gemacht. Das ist dann die Aufgabe der Regie. Und da hatten wir zum Glück auch Mitspracherecht, weil es jetzt ja tatsächlich um den ersten quasi Testballon geht im Rahmen der Langen Nacht. Da gibt es eine 45-minütige Spielfassung dann zu sehen. Aber wir haben erstmal eine große Freiheit. Eine Freiheit im Wahl des Themas und eine Freiheit in der Form. Und wir sind Teil dieses Hauses. Das heißt, natürlich ist der Text auch davon informiert, dass wir Proben besuchen, davon informiert, dass wir mit Spielerinnen ins Gespräch kommen und auch während des Schreibprozesses immer wieder zusammensaßen und Test gelesen haben. Da hat sich dann nach diesen Treffen auch immer sehr viel noch getan. Von daher, vielleicht gerät das so ein bisschen durch die Hintertür rein. Das hat mich aber in meinem Schreibprozess nicht behindert.
Aber es hat Sie beeinflusst. Was waren das denn für zum Beispiel Probenbesuche? Was gab es da für Momente, wo Sie gesagt haben, oh ja, das macht jetzt was auch mit dem Text, das macht was mit mir als Autorin?
Ich glaube, da tickt jeder anders. Ich kann da nur für mich sprechen. Ich habe Stimmen im Kopf. Also ich merke mir die Stimmen der Spielerinnen. Und es gibt bestimmt in jedem Haus auch einen spezifischen Sound. Und den erstmal zu verstehen und den erstmal so aufzunehmen und da sensibel einfach nur zuzuhören. Ich arbeite ja sonst auch manchmal als Regisseurin und bin das nicht gewohnt, einfach nur am Rand zu stehen und nichts zu sagen. Also das war für mich neu, aber das war eben wirklich Teil des Prozesses. Und da eben diese Stimmen aufzunehmen, sich die zu merken und dann im Schreiben auch schon zu hören, antizipieren zu können, wie das dann gesprochen klingt. Denn man weiß, die Spielerinnen werden diese Texte mit nach Hause nehmen, sie werden sie auswendig lernen und das ist eben die Verantwortung, die man hat. Und gleichzeitig eben auch einen Text zu formulieren, hinter dem man selber steht, also der auch für sich selber spricht. Und das ist eben die Dynamik, in der man sich dann als Autorin an so einem Haus wiederfindet.
Bevor wir auf das konkrete Stück zu sprechen kommen, schauen wir mal auf Ihren Werdegang zurück. Vor Ihrer Theaterlaufbahn sind Sie als Aktivistin in Erscheinung getreten mit der ukrainischen Gruppe Femen. Die ist seinerzeit berühmt geworden durch spektakuläre, oberkörperfreie Protestaktionen gegen Putin zum Beispiel und gegen die katholische Kirche. Das ist inzwischen über 10 Jahre her. Sie haben dann Theaterwissenschaften und Schauspielregie an der Ernst Busch studiert. Sie gehörten da zu dem ersten Frauenjahrgang, den HFS Ultras. Seitdem arbeiten Sie an verschiedenen Theatern und auch beim Film. Diese Berufswahl hin zum Theater, hatten Sie das Gefühl, dass das eine konsequente Fortsetzung auch Ihres Aktivismus sein kann, dass das Theater eben auch so ein Ort des politischen Diskurses ist?
Also ich würde sagen, es ist eher andersrum so. Auch bei Filmen war das ja eine sehr performative Protestform und deswegen habe ich mich, glaube ich, auch sehr von ihr angezogen gefühlt.
Es war von Anfang an das Theater.
Und dann ausgezogen. Aber nein, also das waren natürlich Marina Abramović und Vali Export, das waren ja Performance-Künstlerinnen, an denen sich Filmen dann auch orientiert hat. Aber das waren ganz andere Zeiten, also um da wirklich diesen Feminismus in einer sehr rohen Form nochmal aufs Tableau zu zerren. Denn wir wissen also, damals 2012, da war Alice Schwarzer so die einzige Feministin, die dieses Land so kannte. Und das waren noch ganz andere Diskurse. Genau, und dann über das Studium hat sich das intensiviert oder ist nicht abgerissen. Also vielleicht ist es auch einfach eine Koinzidenz, dass wir dann der erste Frauenjahrgang waren, aber gleichzeitig auch zur MeToo-Welle unser Studium begonnen haben. Genau, und so begleitet mich dieses Thema und ich bin ja auch nicht ganz unbeteiligt. Ja.
Ich habe mich gefragt, wenn Sie heute zum Beispiel die Inszenierungen von Florentina Holzinger sehen, die eben mit dieser auch aggressiven weiblichen Nacktheit arbeitet und man sich so ein bisschen fragt, hat das noch diesen schockierenden Charakter, wie es das zum Beispiel damals hatte? Wie schauen Sie darauf? Haben Sie das Gefühl, ja, da hat sich jetzt wirklich ganz viel getan, auch in Sachen Feminismus, zum Beispiel in den Künsten und in der gesellschaftlichen Diskussion?
Ja, sicherlich. Also wenn man das über diese 10 Jahre betrachtet, davon gehe ich aus. Natürlich gab es auch immer schon starke weibliche Stimmen, also Elfriede Jelinek etc. Ja, die wollen wir nicht ausblenden. Da gibt es eine große Geschichte. Aber es war, glaube ich, vielleicht so ein bisschen weniger in your face, wie es sich jetzt über diese auch sehr visuell medialisierte Kommunikationsform von politischen oder künstlerischen Botschaften eben sich jetzt verhält. Und Florentina Holzinger ist, ja, ich frage mich dann oft, ob sie sich eigentlich auch mal mit Filmen beschäftigt hat. Mhm. Ich sehe mich da ganz oft also, auch in meiner eigenen Vergangenheit abgeholt über diese Nacktheit und über dieses explizite sich, also diskursiv am eigenen Körper abarbeiten. Das ist total beeindruckend und das ist so relevant. Und es freut mich immer wieder, was das Ganze irgendwie aus der Vogelperspektive betrachtet, sich tatsächlich in Quoten und Zahlen, da sind Sie der Kulturjournalist, das können Sie bestimmt besser.
Da ist sicherlich auch noch Luft nach oben weiterhin.
Genau.
Und wie nehmen Sie jetzt zum Beispiel im Theater das Publikum wahr? Haben Sie das Gefühl, man kann über Theaterabende, über Inszenierungen, über Stücke Menschen für politische Missstände sensibilisieren, sie aufrütteln? Haben Sie den Eindruck, dass da eine wirkliche Kommunikation stattfindet? Sie schütteln den Kopf.
Da muss keiner mehr aufgerüttelt werden.
Nee.
Also diese Diskurse, die begleiten uns tagtäglich. Also man hat mit einem total aufgeklärten Publikum zu tun. Man kann Leute abholen, sehr, sehr leicht. Und man kann gucken, was man eben mit dieser schon also sehr politisierten Gesellschaft und diesem sehr politisierten Theaterpublikum und auch darüber hinaus die Menschen, die eben nicht ins Theater gehen, aber trotzdem sehr politisiert sind, wie man da einfach versucht, das Ganze künstlerisch, ja, und das ist jetzt eben der Ansatz, das ist der Auftrag, künstlerisch damit umzugehen.
Kommen wir zur Kunst. Ihr Stück, das in der Langen Nacht teilweise aufgeführt wird, in einer gekürzten Spielfassung, heißt Deutschland, deine Jahreszeiten. Deutschland allerdings ohne Vokale, also Deutschland, so in etwa. Es geht um eine Art Reise von Mutter und Tochter durch Deutschland, die dann gewissermaßen auf poetische Weise die Jahreszeiten beschwören, besprechen. Ich durfte schon reinlesen in den Text. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, ein Stück über die Jahreszeiten zu machen?
Ja, reden wir erst über die Jahreszeiten, dann über Deutschland.
Beides hat ja offensichtlich sehr viel es miteinander
dieses, es
zu tun.
Es ist eben dieses Spannungsfeld, ja. Aber erstmal die Jahreszeiten, das ist auch ein schönes haptisches Thema. Ich meine, da bin ich auch nicht die Erste. Also sofort irgendwie der Sturm von Shakespeare, der versucht irgendwie eine Wetterlage auf die Bühne zu hieven. Und wir kennen vielleicht alle auch diese schönen Momente, wenn die Nebelmaschine wirklich loslegt oder die Windanlage und dann auch noch der Schnee fällt oder rieselt vom Bühnenboden her hinab. Auf die Spielerin. Das war natürlich erstmal das ganz haptische, reizvolle. Wie bringe ich Klima, wie bringe ich die Natur, wie bringe ich die Landschaft auf die Bühne? Das war natürlich irgendwie so, ja, die geheime Leidenschaft. Also das, was das Theaterherz auch meins höher schlagen lässt. Politisch wird es jetzt, weil wir in einer Zeit der Extremwetterverhältnisse leben und im Klimawandel, der sich auch nicht mehr zurückdrehen lässt. Und wir dann einen neuen Umgang mitfinden. Deswegen fand ich es sehr spannend, da explizit eben Wetter und Extremwetter auf die Bühne zu hieven und zu schauen, was bedeutet das jetzt, heute? Und Deutschland, also Deutschland, das ja eben auch quasi eine großpolitische Wetterlage irgendwie hier mit einem sich extremisierenden Nationalismus gerade vor unserer Augen, ja, in unserem Parlament vollzieht. Das ist eben die zweite Dimension und da haben Theater ja auch, und deswegen fand ich es als Bühnenstoff interessant, ja auch immer den Auftrag gehabt oder historisch einmal den Auftrag gehabt, diese nationalistischen Bewegungen, die damals natürlich ganz anders waren und eigentlich eher auch emanzipatorisch gedacht waren, zu begleiten und sowas über eine Bühnensprache auch ein Volk zusammenzubringen, ja, das sich sonst irgendwie in all seinen vier Himmelsrichtungen überhaupt nicht verständigen konnte wegen dieser Dialekte. Also ne, da guckt man natürlich, wie wird das Ganze verkünstelt und wie bekommt das so eine Art von Absurdität nach der Reichsgründung 1871. Es wurden plötzlich irgendwie dieses Kyffhäuser-Denkmal gebaut, was irgendwie suggeriert, dass diese deutsche Nation irgendwie eine jahrtausendelange Berechtigung hätte. Und man ist plötzlich irgendwie mit so einer Mythologisierung auch auf der inhaltlichen Ebene konfrontiert. Und allegorisch treten Frühling, Sommer, Herbst und Winter auf. Und dann war ich plötzlich schon mittendrin im Assoziieren und im Schreiben. Und aus dieser Denkbewegung ist eben das Stück entstanden.
Es wird ja wahrscheinlich schon an der Inszenierung gearbeitet für die lange Nacht. Haben Sie da schon einen Einblick in die Inszenierung? Haben Sie das Gefühl, dass das läuft gut?
Also, die Proben fangen erst nächsten Dienstag an. Aber wir hatten schon einige Vorgespräche, auch mit dem Regisseur Florian Hein, dem ich auch schon länger zusammengearbeitet habe. Das ist was ganz Tolles. Also ich durfte da mitsprechen. Und das wird ein sehr musikalischer Abend. Also ich versuche eben auch über diese Anrufung der Jahreszeiten, die wir aus Kinderliedern oder auch aus Gedichten, quasi diesem kulturellen Allgemeingut, damit ganz klar zu arbeiten, um was hervorzuheben. Also was hat Rabimmel, Rabammel, Rabum zu tun mit deutscher Herbst? Und das bringe ich eben zusammen.
Das sagt Josephine Witt. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die AutorInnen-Theatertage am Deutschen Theater Berlin werden nächste Woche Mittwoch eröffnet. Die lange Nacht mit der Vorstellung des Stücks Deutschland. Deine Jahreszeiten findet am 21. Juni statt. Und an dem Tag endet auch die Ausschreibung für das nächste ATT-Atelier. Noch kann man sich also bewerben. Theater kann durchaus schweißtreibend sein, vor allem für die Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne. Mit Sport hat das Ganze aber wenig zu tun. Oder vielleicht doch? Am kleinen Berliner Ballhaus Ost im Prenzlauer Berg bringt man jetzt die beiden Welten zusammen. Und das gleich 3 Wochen lang in einem eigenen Festival. Beim Sportfest gibt es Training, Turniere, Wettkämpfe, Performances, Shows und Installationen zu erleben. Natalia Josilevic hat sich für uns ins theatrale Fitnessstudio begeben.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akrobatiktraining auf der Bühne des Ballhaus Ost. Wo sonst Theater, Tanz und Performances stattfinden, liegt jetzt eine 10 Meter lange Trampolinbahn. Angeleitet von Stuntman J.T. Hoffmann trainieren die Teilnehmer hier 2 Stunden lang Sprünge, Handstände und Vorwärtssaltos. Perfekt. 3 Wochen lang treffen beim Sportfest Kunst und Sport aufeinander. Das Publikum kann zum Beispiel an Volleyball- oder Kampfsporttrainings teilnehmen und im Anschluss Performances und Installationen zum Thema Körper und Sport besuchen. An den Samstagen wird der Theaterraum dann zur Wettkampfarena. Hier können die Zuschauer bei unterschiedlichen Turnieren mitfiebern oder selbst ins Schwitzen kommen. Einen Raum erfinden, wo beides möglich sein kann. Das ist eines der Hauptanliegen des Festivals, erklärt Kuratorin Anne Brammen.
Wir wollen Theater angucken wie Sport und wir wollen Sport angucken wie Theater. Und gucken, was sind das für unterschiedliche Sehgewohnheiten oder sind es eigentlich die gleichen? Die Sphären Theater und Sport werden oft als getrennt wahrgenommen, aber das stimmt eigentlich nicht, vor allem sind die Räume getrennt. Das sind auch viele KünstlerInnen, die auch Sport machen und viele Leute, die Sport machen, eben gucken auch gerne Theater. Also darum ist es so cool, dass wir jetzt den Raum abwechselnd für das eine und für das andere benutzen.
Da ist zum Beispiel die Performance Growing Pains von Norvin Tarajil. Als Kind spielte Tarajil 11 Jahre Basketball als Leistungssport. In Texten, Songs und einem performativen Basketballspiel verarbeitet die Performance Tarajils Erfahrungen aus dem Leistungssport.
Ich spreche in der Performance über eine Struktur des Verdienens und wie dieses System durch dieses Leistungssporttreiben eigentlich nicht nur in Bezug auf Sport etabliert wird, sondern auf ganz viele andere Bereiche des Lebens. Und die Frage danach, hey, wie dürfen wir eigentlich etwas tun, ohne dass wir es uns durch Schmerz oder Arbeit oder Ausdauer verdienen? Wie dürfen wir diese Sachen uns einfach geben?
Noch 600 Meter. Das Feld rollt heran, noch 11 Sekunden. Du schaffst das, denk an das grüne Trikot. Gehe tief!
Ausdauer brauchen die Zuschauer auch bei der Installation Das Laktat. Auf einem Fahrrad-Smart-Trainer können Sie sich hier einem fiktiven Fitnesstest unterziehen. Durch Windmaschinen und die Videoeinblendung einer Fahrradstrecke wird der Test zu einem immersiven Erlebnis. Gleichzeitig zeichnet die Maschine die Körperdaten auf und am Ende gibt es ein Leistungsranking zwischen allen Teilnehmern. Ein Aspekt, den Künstler Yves Regennas besonders spannend findet.
Mich interessiert total, einen Leistungstest ins Theater zu bringen, um da die zusätzlichen Ebenen gewissermaßen zu haben, wo auch so ein selbstreflexiver Charakter entsteht. Was motiviert mich? Warum bin ich bereit, jetzt über mich hinauszutreten? Ist Inszenierung etwas, was etwas aus mir rausholt, was sonst nicht der Fall sein würde? Das finde ich voll interessant an dieser Grundkonstellation.
Yves Regennas ist nicht nur Digitaldramaturg, sondern auch Leichtathletiktrainer. Für ihn sind die Ebenen Kunst und Sport eng miteinander verknüpft.
Ganz viele Sportereignisse sind nichts anderes als Inszenierung. Eine Performance ist nichts anderes als eine sportliche Leistung. Und dann sind die Gründe oder vielleicht auch die gesellschaftliche Dimension, die dem zugesprochen wird, da sieht es dann plötzlich ganz anders aus.
Auf die gesellschaftlichen Dimensionen von Sport und Körper schaut auch das Diskursprogramm des Festivals. An den Wochenenden behandeln Workshops und Panels Themen wie rechte Strukturen in Vereinen oder Ein- und Ausgrenzungen, die im Sport immer wieder stattfinden. Kritisch die eigenen Strukturen zu hinterfragen. Diese Möglichkeit haben viele Sportinstitutionen sehr positiv aufgenommen, erzählt Kuratorin Anne Brammen.
Zur Sportpraxis und auch zur Sportgeschichte gehört eigentlich nicht das Reflektieren über das Machen. Aber beim Theater ist es dem inhärent. Und da passiert hier gerade was, was total spannend ist, dass wir quasi den Freiraum der Kunst öffnen oder nutzbar machen für SportpraktikerInnen, die den einfach auch sich wünschen, diesen Raum.
Ein Ziel hat das Theaterfestival bereits erreicht. Schon in den ersten Tagen zieht das Sportfest nicht nur Theaterinteressierte an, sondern auch Besucher, die sonst eher zu Sportveranstaltungen gehen. Das Ballhaus Ost wird so zu einem Ort der Begegnung. Zwischen zwei Lebenswelten, die sich näher sind, als es auf den ersten Blick scheint.
Natalia Joselewitsch hat für uns das Sportfest am Berliner Ballhaus Ost besucht. Heute gibt's da zum Beispiel die Performance auf Pferden Sportedition zu sehen und ein Fettcamp, das die Frage stellt, wie kapitalistische Optimierungsfantasien unsere Beziehungen beeinflussen. Das Festival endet dann am 21. Juni.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von Sonja Anders. Sie verlässt als Intendantin das Staatstheater Hannover und übernimmt ab der kommenden Spielzeit das Thalia-Theater in Hamburg. Und dort hat sie auch ihren großen Bühnenmoment gefunden.
Für mich ist immer noch der Moment zu Beginn der Inszenierung Lilium von Michael Thalheimer extrem beeindruckend. Wenn Peter Kurt auf der Bühne steht und das Theaterstück geht nicht los. Und er stiehlt den Menschen 7 Minuten, 8 Minuten Zeit, indem er einfach nur dasteht. Das finde ich fürs Theater so sinnbildlich, weil im Grunde ist das die größte Provokation, die man heute noch den Menschen antun kann, dass man ihnen Zeit stiehlt und es nichts passiert. Und das finde ich einfach immer noch frappierend, wie das die Leute reizt zu Reaktionen oder gereizt hat.
Die Intendantin Sonja Anders über Michael Thalheimers Lilium. Sie leitet ab der kommenden Spielzeit das Thalia Theater in Hamburg. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumont. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.